guten Morgen. Wir sollten anfangen. Sie wollen ja um 3:15 pünktlich weg. Zunächst einmal gibt es Fragen zur letzten Stunde. Okay, Sie haben alles nachgearbeitet und alles fraglos verstanden, wie ich das sehe. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz wiederholen wollen. Wir haben uns beim letzten Mal mit dem Fettsäureabbau, der Fettsäureverbrennung beschäftigt. Wir hatten gesehen, dass es ein zyklischer Prozess ist, in dem die langen Kohlenwasserstoffketten dieser Fettsäure schrittweise um C2-Einheiten verkürzt werden. Dabei entstehen NADH und FADH2, die direkt in die Atmungskette transferiert werden, und es entsteht Acetyl-Coenzym A, das in den Citratzyklus eingeschleust wird und weiter abgebaut wird zu Kohlendioxid und Wasser. Dabei entstehen weitere energiereiche Elektronen, die ebenfalls in die Atmungskette eingeschleust werden und letztendlich zur ATP-Synthese benutzt werden. Wir hatten weiter gesehen, dass aufgrund des sehr niedrigen Oxidationsgrades oder der niedrigen Oxidationsstufe dieser Kohlenwasserstoffketten die Menge an Energie, die in Fettsäuren steckt, sehr groß ist, dass jede Menge ATP erzeugt wird und Fettsäuren quasi einer der effizientesten oder der effizienteste Energiespeicher in den Zellen ist. Und hier nochmal ein Überblick über den Zyklus, den Sie auch kennen sollten. Das Ganze beginnt also mit neutralen Speicherfetten, Triacylglycerinen, die zunächst in die freien Fettsäuren, wie hier gezeigt, und Glycerol gespalten werden. Die freien Fettsäuren werden dann aus den Speichergeweben in die Gewebe transportiert, die den Fettsäureabbau durchführen. Das sind alle Gewebe, die sehr stark Energie verbrauchen, wie zum Beispiel Muskelzellen. Der Prozess beginnt mit einer Aktivierung der Fettsäure unter ATP-Verbrauch. Es entsteht ein Acyladenylat, also ein AMP-gebundener Fettsäurerest. Es wird Pyrophosphat abgespalten. Dieses Pyrophosphat wird in Phosphationen zerlegt. Das ist der antreibende Mechanismus für diese Reaktion. Diese aktivierte Fettsäure wird übertragen auf ein Coenzym, das Coenzym A, in einer Thioester-Bindung und ist damit quasi aktiviert für den Abbau. Es muss dann noch in die Mitochondrienmatrix transportiert werden. Das ist kein direkter Prozess, sondern erfordert einen Carrier. Und dieser Carrier ist ein kleines Molekül, Carnitin, ein Abkömmling von Lysin, wie Sie sehen sollten. Es kommt zu einer Umesterung mit der reaktiven OH-Gruppe des Carnitins. Der Coenzym A, Thioester der Fettsäure, wird überführt in einen Ester mit Carnitin. Der wird direkt in das Mitochondrium transportiert. Es kommt zu einer erneuten Umesterung mit dem mitochondrialen Coenzym A-Pool und es entsteht hier wieder Acyl-Coenzym A und Carnitin wird recycelt für den Transport weiterer Fettsäurereste. Okay, dann beginnt in den Mitochondrien der Abbau. Wir haben das Problem, das chemische Problem, dass wir C-C-Bindungen zwischen gesättigten Kohlenstoffatomen spalten müssen. Das kann nicht oder nur sehr schwierig direkt erfolgen. Darum ist es eine schrittweise Reaktion, die zunächst mit einer Oxidation beginnt. Also diese Kohlenstoffeinheiten werden oxidiert unter Abgabe von 2 Elektronen und 2 Protonen auf FAD. Es entsteht FADH2 und ein Fettsäurerest, der jetzt eine Doppelbindung, eine Trans-Doppelbindung an der zwischen dem Beta und dem Gamma, zwischen dem Alpha und dem Beta der Kohlenstoffkette trägt. Diese Doppelbindung kann dann hydratisiert werden durch ein Molekül Wasser. Es entsteht eine Beta-Hydroxy-Fettsäure. Die kann in einem nächsten Schritt in einer zweiten Oxidationsreaktion weiter oxidiert werden. Dabei wird NAD reduziert zu NADH plus H plus und es entsteht eine Ketogruppe in der Beta-Position dieser Fettsäure in diesem dreistufigen Prozess. Diese Ketogruppe an der Beta-Position ist jetzt reaktiv. Wir haben ein Kohlenstoffatom mit einer positiven Partialladung. Die kann vom freien Elektronenpaar der Thio-Gruppe des Coenzym As angegriffen werden. Unter Spaltung dieser CC-Bindung zwischen der Ketogruppe und der CH2-Gruppe. Es wird das erste Molekül Acetyl-Coenzym A freigesetzt, also eine C2-Einheit gebunden an Coenzym A. Und wir erhalten als zweites Produkt eine um 2 Kohlenstoffatome verkürzte Fettsäurekette, die weiterhin an Coenzym A gebunden ist. Und die durchläuft diesen Prozess so lange, bis alles zum Acetyl-Coenzym A abgebaut wird, in Zweierschritten quasi. Das nochmal als kurze Wiederholung über den Prozess der Fettsäureverbrennung, des Fettsäureabbaus. Was man auch noch erwähnen sollte, ist das Schicksal der energiereichen Elektronen, die hier in zwei Formen anfallen. Einmal als NADH plus H+. Die werden natürlich ganz normal über den Komplex 1 der Atmungskette in die Elektronentransportkette eingeschleust und durchlaufen die gesamte Kette aus Komplex 1, 3 und 4. Und das NADH plus H+ wird recycelt und die Energie benutzt zur ATP-Synthese. Die energiereichen Elektronen der ersten Oxidationsreaktion werden von der Acyl-Coenzym-A-Dehydrogenase auf FAD transferiert. Es entsteht also FADH2. Dieses FADH2 wird über eine Kette von verschiedenen Enzymen jetzt in die Atmungskette ebenfalls eingeschleust mit einem alternativen Eintrittspunkt. Wir haben zunächst ein Electron-Transfer-Flavoprotein, das das FADH2 aus diesem Schritt wieder oxidiert und die Elektronen weitergibt, am Ende auf ein Enzym, das heißt Electron Transfer Flavoprotein Ubiquinon Oxidoreduktase. Hier wird im letzten Schritt FADH2 wieder oxidiert zu FAD und die Elektronen auf Ubiquinon transferiert, das dann an dieser Stelle direkt in die Atmungskette eintritt und vom Komplex 3 weiterverarbeitet wird. Das heißt, ein energiereiches Elektronenpaar aus der zweiten Oxidation in der Fettsäureverbrennung hat diesen Eintrittspunkt. Das andere Elektronenpaar aus der ersten Oxidationsreaktion hat diesen alternativen Eintrittspunkt. Ja. Im Prinzip ja, aber biologische Lösungen sind nicht immer die direkten Lösungen, sondern das ist ein lösliches Enzym und das ist ein Kofaktor, der quasi von diesem löslichen Protein die Elektronen zu diesem membranständigen Komplex transportiert und sie einfach weitergibt und auch noch andere Flavoproteine als Substrat verwenden kann. Ne? Das heißt, hier gibt es auch mehrere Reaktionswege, die dann da konvergieren an diesem Protein. Das heißt, dieses Protein kann mehrmals verwendet werden in verschiedenen Prozessen. Und deswegen macht es so ein bisschen Sinn. Aber im Prinzip haben Sie recht, man könnte das im Prinzip auch direkt übertragen. Passiert aber in der Natur nicht. Okay. Bei dem ganzen Prozess, wie gesagt, wird sehr viel Energie erzeugt über einerseits die direkten energiereichen Elektronen aus der Oxidation 1, aus dem Oxidationsschritt 1 und dem Oxidationsschritt 2. Weiterhin wird NADH und FADH2 dadurch erzeugt, dass die Acetyl-Coenzym A-Reste, die während der Reaktion entstehen, in den Citratzyklus eingeschleust werden und dort über die Reaktionen des Citratzyklus letztendlich zu Kohlendioxid umgesetzt werden. Und in der Gesamtbilanz kann man aus einem Molekül einer C16-Fettsäure ungefähr 108 ATP-Moleküle erzeugen. Das einfach als Gesamtbilanz dieses Prozesses. So, heute wollen wir uns den umgekehrten Prozess anschauen, die Fettsäurebiosynthese. Fettsäurebiosynthese ist einerseits notwendig, um Energie zu speichern, unter Bedingungen, wenn zum Beispiel der Körper relativ hohe Glukosespiegel hat, relativ viel ATP zur Verfügung hat, dann wird diese zur Verfügung stehende Energie nicht direkt verbraucht, sondern natürlich gespeichert für schlechtere Tage. Und eine optimale Speichermöglichkeit sind eben Fettsäuren. Es kommt also zur Neusynthese von Fettsäuren. Das Zweite ist, dass natürlich Fettsäuren gebraucht werden als Komponenten biologischer Membranen. Das heißt, wachsende, sich teilende Zellen, die ihre Membranen aufbauen müssen, müssen Fettsäurebiosynthese betreiben, wenn ich um ihre spezifischen Fettsäuren zu erzeugen. Weiterhin spielen Fettsäuren als Präkursor von Signalmolekülen eine große Rolle. Das heißt, es gibt vielfältigen Bedarf für Fettsäurebiosynthese. Wie das auch in anderen Reaktionswegen der Fall ist, sind die Abbauwege und die Aufbauwege, also die Oxidationswege und die Biosynthesewege, räumlich getrennt, um sie getrennt regulieren zu können. Wie schon gesagt, die Fettsäureoxidation, der Fettsäureabbau erfolgt in der mitochondrialen Matrix. Die Fettsäurebiosynthese selber erfolgt im Cytosol der Zelle. Sie sind unterschiedlich reguliert und Voraussetzung dafür ist, dass sie unterschiedliche Kofaktoren benutzen. In der Beta-Oxidation braucht man dann FAD und NAD. In der Biosynthese auf der anderen Seite haben wir einen anderen Kofaktor, über den wir auch schon geredet haben, das NADPH, das zum Beispiel aus dem Pentosephosphatweg kommt. Und wir haben unterschiedliche Carrier-Gruppen für unsere Bausteine. Das ist einmal das Coenzym A und hier ein Acetyl-Carrier-Protein. Aber der wichtige Punkt ist, die Biosynthese und der Abbau von Fettsäuren sind voneinander entkoppelt, einmal durch Kompartimentierung und andererseits durch unterschiedliche Regulation, die über unterschiedliche Kofaktoren ermöglicht wird. Und was wir uns heute also angucken wollen, ist der Biosyntheseweg von Fettsäuren. Der Grundbaustein für die Fettsäurebiosynthese ist zunächst mal das Acetyl-Coenzym A. Wir hatten gesehen, Fettsäuren werden zerlegt in Acetyl-Coenzym A. Deswegen kann man sie natürlich auch aus Acetyl-Coenzym A wieder aufbauen. Die wichtigste Quelle für Acetyl-Coenzym A ist normalerweise das Pyruvat, das auch in der mitochondrialen Matrix entsteht. Das heißt, unter Bedingungen, wo wir sehr viel Glykolyse haben, einen sehr aktiven Tricarbonsäurezyklus, aber Fettsäuremangel herrscht, macht es Sinn, die Acetyl-Coenzym A-Moleküle, die entstehen nach der Glykolyse, nicht komplett abzubauen zu CO2 und Wasser, sondern sie als Bausteine zu benutzen für die Fettsäurebiosynthese. Und dazu müssen sie zunächst aus der mitochondrialen Matrix, wo sie anfallen, in das Cytosol transportiert werden. Das Zweite, was wir brauchen für die Fettsäurebiosynthese, sind Reduktionsäquivalente und die brauchen wir in der Form von NADPH. Ein Prozess, wie man NADPH erhalten kann, haben Sie schon gesehen. Das ist der Pentosephosphatweg. Der zweite Weg, bei dem NADPH entsteht, den zeige ich Ihnen gleich, der ist nämlich mit dem Transport von Acetyl-Coenzym A gekoppelt. Okay, wie schon gesagt, Acetyl-CoA fällt in der mitochondrialen Matrix an und wird normalerweise dann in den Citratzyklus eingeschleust. Unter Bedingungen, wenn man den Abbau aber nicht vollständig durchführen will, weil schon genügend Energie da ist, man die Energie speichern möchte für später, wird Acetyl-CoA als Baustein für die Fettsäurebiosynthese verwendet und muss zunächst aus den Mitochondrien hinaus transportiert werden. Acetyl-Coenzym A selber kann nicht die mitochondriale Matrix passieren, sondern der Transport ist indirekt über eine Reaktion mit Oxalacetat. Dabei entsteht in einer Kondensationsreaktion aus Acetyl-Coenzym A und Oxalacetat zunächst Citrat. Und für Citrat gibt es einen spezifischen Transporter, der Tricarbonsäuren, also Tricarbonsäuren wie zum Beispiel Citrat aus der mitochondrialen Matrix transportieren kann, und wir erhalten Citrat auf der zytosolischen Seite. Das nützt uns jetzt noch nicht viel, sondern dieses Citrat muss zerlegt werden. Das ist ein energieverbrauchender Prozess. Das Citrat muss aktiviert werden und wird dann gespalten. Einmal wieder in Oxalacetat, lassen sich von dem englischen Namen nicht verwirren. Also Oxaloacetate ist Oxalacetat auf Deutsch. Malat ist Malat, ist also nicht so schwierig. Pyruvat ist Pyruvat, also einfach nicht durcheinander bringen lassen. Also das Citrat wird gespalten, das Oxalacetat, das wir hier eingesetzt haben, wird zurückgewonnen zunächst, und wir erhalten Acetyl-Coenzym A, jetzt gebunden an Coenzym A-Moleküle aus dem zytosolischen Pool der Zelle. Damit hätten wir unseren ersten Baustein, und in einem zweiten Prozess wird jetzt dafür gesorgt, dass wir auch unsere Reduktionsäquivalente erhalten, und clevererweise ist dieser Prozess gekoppelt mit dem Transport der Bausteine aus den Mitochondrien. Das Oxalacetat wird nämlich zunächst mit einem Enzym umgesetzt, das Malat-Dehydrogenase heißt, nach der Rückreaktion. Oxalacetat wird also reduziert unter Einsatz von NADH plus H plus zum Malat. Also hier aus der Ketogruppe wird eine OH-Gruppe. Und wir verbrauchen NADH plus H plus, also eigentlich energiereiche Elektronen. Das heißt, wir haben zwei energieverbrauchende Prozesse. Hier oben wird ATP verbraucht, hier wird NADH plus H plus quasi vernichtet. Das kann nicht in die Atmungskette eingehen. Und in einem zweiten Schritt wird in einer Reaktion, die oxidative Dekarboxylierung heißt, weil CO2 freigesetzt wird und die Ausgangsverbindung oxidiert wird, aus Malat zunächst Pyruvat. Und das Ganze erfolgt unter Reduktion von NADPH, von NADP zu NADPH. Also hier NADH plus H plus wird eingesetzt. Was wir am Ende erhalten, ist NADPH plus H plus. Und das ist der Kofaktor, den wir brauchen für unsere Fettsäurebiosynthese. Und das Pyruvat kann dann zurück transportiert werden in die mitochondriale Matrix und wird zum Oxalacetat recycelt. Das heißt, am Ende dieses Transportweges haben wir unser Acetyl-CoA da, wo wir es brauchen, nämlich im Zytosol, und wir haben aus NADH plus H plus NADPH plus H plus erzeugt, das wir jetzt als Reduktionsäquivalent einsetzen können in der Biosynthese. Okay, die Teilreaktionen der Fettsäurebiosynthese verbrauchen jetzt weiterhin Energie und beginnen zunächst mit einem Schritt, in der das Acetyl-Coenzym A aktiviert wird. Und diese Aktivierungsreaktion verbraucht jetzt ATP und Hydrogencarbonat-Ionen in einer Reaktion, die Sie in der Form schon gesehen haben, bei der Verlängerung von ungradzahligen Fettsäuren. Also das Hydrogencarbonat wird aktiviert durch das ATP und auf das Acetyl-CoA übertragen. Es entsteht als erstes Zwischenprodukt Malonyl-Coenzym A. Also Malonyl, eine Verbindung mit drei Kohlenstoffatomen statt der zwei Kohlenstoffatome des Acetyl-Coenzym A. Diese Reaktion benutzt das gleiche Coenzym, wie das wir schon besprochen haben, für die andere Übertragung von Hydrogencarbonat, nämlich Biotin. Und dadurch, dass hier ATP verbraucht wird, ist dieser Schritt im Wesentlichen irreversibel. Deswegen wird er auch der Committed Step genannt. Also in dem Moment, wo man anfängt, im Zytosol Acetyl-Coenzym A mit Hydrogencarbonat zu aktivieren, zum Malonyl-Coenzym A, begibt man sich quasi auf den Weg der Fettsäurebiosynthese in dieser nicht umkehrbaren Reaktion. Und deswegen Committed Step. Deswegen ist das auch der Schritt der Fettsäurebiosynthese, der direkt reguliert wird, zum Beispiel durch Hormone. Ein Beispiel dafür ist Insulin. Insulin aktiviert die Fettsäurebiosynthese. Sie haben Insulin-Action, wenn Sie sehr viel, sehr hohen Blutglukosespiegel haben. Insulin sorgt dafür, dass der verringert wird. Und ein Weg, den zu verringern, ist, die Glucose quasi umzusetzen in Speicherfette, also Fettsäuren. Deswegen Insulin als Aktivator dieser Acetyl-CoA-Carboxylase. Sie haben Hormone wie Glucagon und Adrenalin, die dafür sorgen, dass die Fettsäurebiosynthese unterdrückt wird. Adrenalin, ein Stresshormon, also Stressbedingungen, wenn Sie viel Energie brauchen, dann möchten Sie Ihr Acetyl-Coenzym A nicht dafür benutzen, Speicherfette herzustellen, sondern wollen die Energie direkt verbrauchen. Das heißt, Sie wollen diesen Weg unterdrücken und das, wie gesagt, durch Adrenalin oder eben Glucagon als Gegenspieler von Insulin. Außerdem bemerkt dieses Enzym quasi noch den Energieladungszustand der Zelle. Es wird durch AMP gehemmt. AMP haben Sie in hohen Konzentrationen, wenn die Zelle wenig Energie zur Verfügung hat. Und auch dann wollen Sie keine Speicherfette erzeugen, sondern dann wollen Sie Energie erzeugen, während ATP dieses Enzym aktiviert. Das heißt, der Energieladungszustand und der Kohlenhydratspiegel regulieren diesen Committed Step der Fettsäurebiosynthese. Erwähnenswert ist auch noch der Mechanismus dieses Enzyms, die Reihenfolge der Substratbindung. Es binden zunächst ATP und Hydrogencarbonat an dieses Enzym. Das Hydrogencarbonat wird aktiviert, dabei entsteht ADP und ADP und Phosphat verlassen zunächst nach dieser Reaktion das Enzym, also sie diffundieren ab als erste Reaktionsprodukte, während das Hydrogencarbonat jetzt an das Biotin gebunden ist. Also wir haben dieses biotingekoppelte CO2 als anderes Reaktionsprodukt, das verbleibt auf dem Enzym. Dann erst tritt das zweite Substrat dieser Reaktion ein, nämlich das Acetyl-CoA, und wird von diesem aktivierten Biotin-Enzym umgesetzt zum Malonyl-Coenzym A. Diesen Mechanismus der Enzymreaktion nennt man auch einen Ping-Pong-Mechanismus, weil man also einen zyklischen Prozess hat, Substrate binden, die ersten Produkte werden released, neue Substrate binden, die finalen Produkte werden released. Also man hat einen abwechselnden Mechanismus zwischen Substratbindung, Produktfreisetzung, Substratbindung, Produktfreisetzung und deswegen Ping-Pong-Mechanismus. Diese Acetyl-Coenzym A, Carboxylase, wie schon gesagt, benutzt Biotin als Kofaktor und einfach nochmal als Wiederholung des Prinzips der Wirkung von diesen biotinabhängigen Carboxylierungsreaktionen. Dieses Bild haben Sie schon gesehen und das erfolgt hier ganz genauso. Wir haben also Biotin als Kofaktor. Und das wird umgesetzt mit Hydrogencarbonat, das zunächst aktiviert wird unter ATP-Verbrauch. Es entsteht ADP und als reaktives Zwischenprodukt dieses Carboxyphosphat, das nur relativ kurzlebig ist. Und hier greift dann die Aminogruppe des Biotins direkt an und es entsteht das Carboxybiotinyl-Enzym als reaktives Intermediat. Und diese reaktive Carboxylatgruppe kann jetzt auf Acetyl-Coenzym A übertragen werden. Und die Bindung an das Enzym, an das Coenzym erfolgt genauso wie auch beim letzten Mal schon besprochen über eine Lysin-Seitenkette an das Enzym als kovalente Verbindung. Okay, die Acetyl-Coenzym-A-Carboxylase hat drei Untereinheiten, um diese verschiedenen Teilreaktionen hintereinander und koordiniert ausführen zu können. Die kleinste Untereinheit ist ein Carrier-Protein, das kann man jetzt nicht so gut lesen, also ein Carrier-Protein, das die Biotin-Gruppe trägt. Das ist eine 22 Kilodalton-Untereinheit, quasi mit einem langen funktionellen Arm, der an das Biotin gebunden ist. Und das heißt Biotin-Carboxyl-Carrier-Protein. Dieser flexible Arm dieses Carrier-Proteins kann jetzt nacheinander mit den beiden anderen katalytischen Zentren dieses Enzymkomplexes wechselwirken. Wir haben zwei Teilreaktionen. Die erste Teilreaktion wird ausgeführt von der Biotin-Carboxylase. Das heißt, das ist der Teil des Enzyms oder dieses Enzymkomplexes, der das Hydrogencarbonat auf das Biotin überträgt. Das erfolgt also in einer eigenen aktiven Active Site des Enzyms. Und dann kann dieses flexible Carrier-Protein das Reaktionsprodukt, nämlich das Carboxybiotin, gebunden an diese Seitenkette übertragen auf das zweite aktive Zentrum dieses Enzymkomplexes, und das ist die Transcarboxylase. Das heißt, hier erfolgt in einem zweiten Reaktionszentrum die Umsetzung von Acetyl-Coenzym A mit Carboxybiotin, und Biotin wird recycelt und wir halten Malonyl-Coenzym A als Reaktionsprodukte. Der Grund dafür ist, dass wir dadurch, dass wir die Reaktionsprodukte während der schrittweisen Reaktion fest an dieses Carrier-Protein gebunden haben, das in diesen Enzymkomplex integriert ist, quasi die Zwischenprodukte nicht verlieren durch Diffusion in die Zelle. Wenn das also alles flexibel wäre und nicht kovalent gebunden, würden die Reaktionsprodukte der ersten Teilreaktion einfach wegdiffundieren. So werden sie quasi gezielt weitergegeben zwischen diesen beiden aktiven Zentren, und das erhöht natürlich die Effizienz dieses Enzymkomplexes und ist eigentlich die strukturelle Widerspiegelung dieses Ping-Pong-Mechanismus, den wir zuerst beschrieben haben. Wir haben nämlich eine Teilreaktion, die erfolgt hier, dann werden aus dieser Active Site die Produkte freigesetzt, dann schwenkt das Ganze über in das zweite aktive Zentrum, hier bindet das zweite Substrat, wird umgesetzt mit dem Reaktionsprodukt der ersten Teilreaktion und dann freigesetzt. Und diese Idee, dass man, wenn man einen Prozess hat, der aus verschiedenen Teilreaktionen besteht, wo dann auch noch die Produkte der Teilreaktionen zum Teil diffusibel sind, dass man solche Enzyme in Enzymkomplexen organisiert, die quasi Substrate oder Produkte untereinander weitergeben, ist ein ganz generelles Phänomen, das man in vielen anderen Komplexen auch findet, unter anderem in der Fettsäuresynthase, über die wir jetzt auch gleich sprechen werden. Ne? Okay, die Fettsäurebiosynthese selber ist wieder ein Prozess aus vielen Teilschritten, die zum Teil Ähnlichkeiten haben zur Fettsäureverbrennung und im Wesentlichen abhängen von zwei Kofaktoren. Also unsere Substrate, dass die Acetylreste, die benutzt werden sollen für die Fettsäurebiosynthese selber, beziehungsweise die Malonylreste, die im ersten Schritt der Fettsäurebiosynthese erzeugt worden sind, in der Reaktion, über die ich gerade gesprochen habe, sind zunächst an Coenzym A gekoppelt. Und das ist hier gezeigt, Coenzym A, also der Adeninrest, Phosphatbrücke und dann dieser Phosphopanthetein-Arm mit der reaktiven SH-Gruppe, an der dann entweder der Acetylrest hängt oder der Malonylrest, wie wir eben gesehen haben. Im ersten Schritt der Fettsäurebiosynthese wird jetzt ein Acetylrest vom Coenzym A auf einen zweiten Kofaktor übertragen, der dem Coenzym A sehr ähnlich ist. Und das ist das Acyl-Carrier-Protein, den man auch als Makro-Kofaktor betrachten kann. Das Acyl-Carrier-Protein hat zunächst mal die gleiche Phosphopantothein-Gruppe wie das Coenzym A, nur ist in diesem Fall die Phosphopantothein-Gruppe nicht an Adenin gekoppelt, sondern an ein Protein, nämlich dieses Acyl-Carrier-Protein über einen Serinrest, der hier mit dieser Phosphatgruppe quasi verestert ist. Er hat aber dieselbe reaktive Thiol-Gruppe wie das Coenzym A und deswegen können die Reste hier relativ frei untereinander weitergegeben werden. Ne? Okay, das sind die ersten beiden Teilreaktionen in der Fettsäurebiosynthese. Einmal wird ein Molekül Acetyl-Coenzym A auf das Acyl-Carrier-Protein übertragen. Es entsteht Acetyl-ACP, also Acetyl-Acyl-Carrier-Protein mit einem Acetylrest gebunden an dieser Stelle und Coenzym A wird recycelt. Im zweiten Schritt wird das Malonyl-Coenzym A, dessen Entstehung wir gerade gesehen haben, ebenfalls auf so ein ACP-Protein übertragen. Es entsteht Malonyl-ACP und ein weiteres Molekül Coenzym A wird freigesetzt. Zunächst als Überblick über die Reaktionen, die wir uns gleich im Detail noch angucken. Im ersten Schritt werden jetzt ein Malonylrest und ein Acetylrest miteinander kondensiert. Also wir haben hier eine C3-Einheit, eine C2-Einheit. Dabei entsteht Acetoacetyl, ACP, also eine C4-Einheit. Ein Acyl-Carrier-Protein wird recycelt und es entsteht ein Molekül Kohlendioxid. Dieses Molekül wird dann reduziert. Also in der Fettsäureverbrennung hatten wir zwei Oxidationsstufen, einmal mit FAD und einmal mit NAD. Hier erfolgt das Umgekehrte. Wir haben eine Reduktionsstufe mit NADPH. Es entsteht eine Hydroxyverbindung zunächst, die sehen wir uns auch gleich nochmal an. Aus dieser Hydroxyverbindung wird im nächsten Schritt Wasser abgespalten. Es entsteht eine Verbindung mit einer Doppelbindung im Molekül und die wird in einem zweiten Reduktionsschritt unter Verbrauch eines zweiten Moleküls NADPH zum Fettsäurerest verlängert und wir haben hier quasi eine C4-Einheit und hier haben wir die reduzierte C4-Einheit Butyryl-ACP gebunden an das Acyl-Carrier-Protein und dieser Prozess ist wiederum schrittweise, also an dieses Butyryl-ACP wird jetzt ein zweiter Acetyl-Rest angelagert und wir erhalten eine C6-Einheit. Also genau wie die Fettsäureverbrennung, auch hier ein zyklischer Prozess, in der die wachsende Fettsäurekette jeweils um C2-Einheiten verlängert wird, unter Verbrauch von zwei Molekülen NADP. Das Ganze nochmal im Detail mit den entsprechenden Formeln. Also die erste Reaktion ist die Kondensation von Acetyl-Acyl-Carrier-Protein mit Malonyl-ACP, das in diesem ersten Committed Step der Fettsäure-Biosynthese entstanden ist, durch das Acyl-Malonyl-ACP-kondensierende Enzym. Und es entsteht diese C4-Verbindung und es wird Kohlenstoff ein Kohlenstoff in Form von CO2 freigesetzt. Die große Frage ist jetzt, wenn man hier am Ende eine C4-Gruppe hat mit vier Kohlenstoffatomen, die eigentlich aus zwei Acetylresten zusammengesetzt ist, warum macht man das nicht direkt? Und die Antwort darauf ist, dass die direkte Kondensation von zwei Acetylresten schwierig ist. Die Reste sind nicht besonders reaktiv, sondern sie müssen aktiviert werden. Und die Aktivierung erfolgt durch diese Carboxylatgruppe, die unter ATP-Verbrauch eingeführt wird. Das heißt, das hier ist eine energiereiche Bindung. Hier ist die Energie aus der Bindungsspaltung des ATPs konserviert in Form dieser Bindung zwischen der Carboxylatgruppe und der CH2-Gruppe. Die Carboxylatgruppe selber ist eine sehr gute Abgangsgruppe. Das heißt, sie wird als CO2 freigesetzt, was ein sehr stabiles Molekül ist. Das heißt, hier haben wir eine aktivierte CC-Bindung, quasi eine Sollbruchstelle in dieses Molekül eingeführt durch den Verbrauch von ATP, dessen Energie hier quasi gespeichert ist. Und deswegen erfolgt die Kondensation von Acetylresten mit diesem Malonylrest jetzt wesentlich freiwilliger, als wenn man hier zwei Acetylreste hätte, die man direkt versuchen würde zu kondensieren. Das heißt, man geht diesen Umweg über das Malonyl ACP, um hier die Reaktivität an dieser Position zu erhöhen, und das Ganze erfolgt unter ATP-Verbrauch. Okay, dann erhalten wir also diese Verbindung Acetoacetyl-ACP. Und was Sie jetzt hier sehen ist, wir haben eine Ketogruppe an der Beta-Position dieser wachsenden Fettsäurekette. Das kennen Sie schon aus der Fettsäureverbrennung. Hier würde also in dem Fall die Spaltung erfolgen. Hier erfolgt jetzt die umgekehrte Reaktion, nämlich die Reduktion dieser Ketogruppe unter Verbrauch von NADPH. Es entsteht NADP und hier entsteht eine OH-Gruppe, das Hydroxybutyryl-ACP, gekoppelt an das Carrier-Protein. Diese Verbindung haben Sie auch schon gesehen als Zwischenprodukt der Fettsäureverbrennung, nämlich nach dem Wasseranlagerungsschritt. Da war es aber das L-Isomer, hier ist es das D-Isomer, das heißt die Stereochemie an diesem Kohlenstoffatom ist unterschiedlich, was darauf beruht, dass wir unterschiedliche Enzyme haben, die diese Reaktion ausführen. Das heißt, sie sind auch nicht identisch und können deswegen unterschiedlich reguliert werden. So, in dem nächsten Schritt wird jetzt Wasser abgespalten. In der Fettsäureverbrennung hatten Sie eine Addition von Wasser und dadurch entsteht hier eine CC-Doppelbindung, wie Sie sie auch schon gesehen haben in der Fettsäureverbrennung. Und letztendlich kann diese CC-Doppelbindung dann in einem weiteren Schritt reduziert werden unter Verbrauch eines zweiten Moleküls NADPH und es entsteht das Butyryl-ACP, also unser C4-Reste. Und dieses Molekül Butyryl-ACP wird jetzt wieder an den Anfang der Reaktionskette eingeschleust. Es ersetzt das Acetyl-ACP an dieser Stelle und wird mit einem weiteren Molekül Malonyl-ACP umgesetzt. Es wird wieder ein Molekül CO2 abgespalten und aus einem C4 und einem C3-Rest würde dann an dieser Stelle ein C6-Rest entstehen, also eine Fettsäure mit 6 Kohlenstoffatomen. Und das Ganze geht dann weiter bis zu einer Kettenlänge von 16 Kohlenstoffatomen in diesem zyklischen Prozess. Längere Fettsäuren, die natürlich auch vorkommen als C16, erfordern dann spezielle Enzyme. Und es gibt dann weitere Enzyme, die zum Beispiel gezielt die Cis-Doppelbindung in Fettsäureketten einfügen, wenn ungesättigte Fettsäuren verbraucht werden. Ich hatte schon gesagt, wir haben hier eine Reaktion mit sehr vielen Teilreaktionen und es wäre eigentlich nicht besonders sinnvoll, wenn quasi jedes Enzym für diese Teilreaktion alleine arbeiten würde und die Produkte der Teilreaktion quasi durch das Zytosol diffundieren müssten, um zu einem Enzym der nächsten Stufe zu gelangen. Und deswegen sind die Enzyme der Fettsäurebiosynthese als Multi-Enzym-Komplex organisiert in Prokaryoten. Das heißt, mehrere Enzyme lagern sich gezielt zusammen zu einem Komplex aus verschiedenen Enzymen mit verschiedenen aktiven Zentren oder katalytischen Zentren, sodass die Produkte nicht mehr diffundieren müssen, sondern direkt von einem katalytischen Zentrum zum nächsten weitergegeben werden können. In Prokaryoten erfolgt das durch nicht-kovalente Bindungen dieser Enzyme zueinander. Diese Bindung ist relativ unstabil, das heißt, man kann sie aufbrechen, wenn man den Enzymkomplex aus der Zelle isoliert, dann zerfällt dieser Komplex. In Eukaryoten ist die Situation noch etwas komplizierter. Hier befinden sich alle diese Enzyme auf einer einzigen Polypeptidkette. Das heißt, wir haben eine sehr lange Polypeptidkette, die 7 aktive Zentren, die 7 verschiedene Teilreaktionen vermitteln, in einer Proteinsequenz kodiert. Und von diesen sehr großen Proteinen lagern sich im Fall von Mensch und anderen Säugern jeweils zwei zusammen. Es gibt ein Dimer. In Hefe gibt es zwei verschiedene Proteinketten. Es entsteht ein Oligomer aus sechs Alpha- und sechs Beta-Ketten. Und hier sehen Sie eine elektronenmikroskopische Aufnahme so eines Multi-Enzym-Komplexes aus Hefe. Das ist ein Komplex mit einer Masse von 2,4 Megadalton, also 2,4 Millionen Wasserstoffatomen. Das ist also größer zum Beispiel als ein Ribosom, sodass man das auch wirklich elektronenmikroskopisch erkennen kann. Und hier ist dieser Multi-Enzym-Komplex mal schematisch dargestellt. Also wie gesagt, wir haben eine Polypeptidkette, das Ganze ist ein Dimer in Mensch, und entlang dieser Polypeptidkette gibt es verschiedene Domänen, die verschiedene Funktionen ausführen. Zunächst gibt es hier eine Domäne, die für die ersten Schritte zuständig sind. Wir haben also drei aktive Zentren. Das erste Zentrum ist die Malonyl-ACP-Transferase, das heißt, das ist die enzymatische Aktivität, die aus Malonyl-Coenzym A Malonyl-ACP macht. Wir haben die analoge enzymatische Aktivität für die Acetyl-Coenzym A-Transferase, also hier entsteht das Acetyl-ACP, und wir haben die Active Site oder die katalytische Stelle für das Condensing-Enzym, und hier haben wir eine freie SH-Gruppe, die reaktiv ist, also von der dann die Substrate, die Acetylgruppen übertragen werden auf diese Condensing-Seite. Dann haben wir eine zweite Domäne, die für die Reduktionsreaktion zuständig ist, die räumlich etwas abgesetzt ist. Das ist die Ketoacylreduktase-Aktivität, die Enoylreduktase-Aktivität und die Dehydratase. Und dann haben wir einen Abschnitt, eine Domäne der Polypeptidkette, die diesem Acyl-Carrier-Protein entspricht. Das heißt, in Bakterien ist es ein eigenständiges kleines Protein, das Acyl-Carrier-Protein. Hier ist es Teil einer langen Polypeptidkette und ist über flexible Linkerregionen mit dem Rest des Enzyms verbunden. Und am Ende haben wir eine Domäne, das ist die Thiolase, die sorgt dafür, dass die fertige Fettsäurekette aus diesem Multi-Enzym-Komplex freigesetzt wird, indem nämlich das Acyl-Carrier-Protein, das als Phosphatester mit der wachsenden Fettsäure vorliegt, quasi von der wachsenden Fettsäurekette oder von der fertigen Fettsäurekette abgespalten wird. Und schematisch kann man sich das Ganze so vorstellen. Wir haben also diesen Dimer aus zwei von diesen langen Polypeptidketten. Jedes dieser Monomere hat diese sieben aktiven Zentren, über die ich eben gesprochen habe. Und das Ganze ist natürlich symmetrisch angeordnet. Und wir haben zwei Acyl-Carrier-Protein-Domänen, einmal hier und einmal hier oben. Und das erste Acyl-Carrier-Protein trägt jetzt den Acetylrest, das zweite Carrier-Protein trägt den Malonylrest. Und quasi das ACP-Protein der einen Polypeptidkette reicht jetzt in die aktiven Zentren der anderen Polypeptidkette und umgekehrt, sodass diese beiden Untereinheiten miteinander wechselwirken können und dieser ACP-Rest quasi das wachsende Substrat immer weitergeben kann. Ne? Das heißt, in der ersten Teilreaktion wird der Acetylrest von dieser Seite übertragen auf das Condensing-Enzym, das kondensierende Enzym der zweiten Untereinheit, und von hier reagiert dann dieser cysteingebundene Acetylrest mit dem Malonylrest auf der anderen Untereinheit. Das heißt, diese beiden Polypeptidketten sprechen miteinander, und das Acyl-Carrier-Protein ist dafür da, das Substrat zwischen den verschiedenen Active Sites weiterzugeben und dadurch zu verhindern, dass die Zwischenprodukte frei durch die Zelle diffundieren und quasi für die weiteren Teilreaktionen verloren gehen. Damit würde ich für heute Schluss machen.